Wir haben sehr, sehr viel Unfälle, wo man hinterher immer sagt, oh, wie konnte ich so blöd sein? Das macht man einmal und nie wieder, aber das eine Mal fürs Kind eigentlich schon ein zu viel.
Gesund mit uns, der Podcast der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Folge 2 bei Gesund mit uns. Heute widmen wir uns dem Thema Kinderchirurgie. Es wird wärmer draußen, das heißt, wir bewegen uns wieder mehr, gerne auch auf dem Fahrrad, wir machen Ausflüge, wir grillen. Aber was, wenn mein Kind stürzt oder sich anderweitig verletzt? Und welche Verletzungen werden wie behandelt? Ich freue mich, dafür die perfekte Gesprächspartnerin hier zu haben. Unsere erste Gästin in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Alexandra Welzin. Geht's Ihnen gut? Haben Sie hier die Zeit sehr gut erlebt bisher?
Ja, wir haben mit den Kindern ja bis jetzt zum Glück wenig Einschränkungen, was die Krankenhausbehandlung angeht. Dann haben wir einen großen Vorteil gegenüber der Erwachsenenmedizin.
Jetzt haben Sie es direkt angesprochen, Erwachsenenmedizin. Kinderchirurgie könnte man ja jetzt erstmal glauben, ja, das sind ja kleine Erwachsene. Aber was sind die Unterschiede zu der Erwachsenenchirurgie?
Kinder haben andere Verletzungsmuster, wenn wir jetzt auf die Unfallchirurgie eingehen. Und Kinder haben auch andere Krankheiten, haben zum Beispiel viel weniger Krebserkrankungen, was jetzt also die chirurgische Seite angeht, ne, wenn man so die OP-Programme anguckt. Wir haben aber dann Dinge, die andere Disziplinen gar nicht haben, wie angeborene Fehlbildungen oder eben typische kinderspezifische Verletzungsmuster, weil die Kinderknochen anders sind und Kinder sich auch anders verhalten, wie wir ja wissen. Kinder haben zum Beispiel kleine Kinder haben keine Angst vor Höhe. Die wissen nicht, dass 3 Meter 3 Meter sind. Wenn man da unten ankommt, dass man da ziemlich viel Aua hat, denken die sich nichts dabei. Oder was heiß ist, ist unklar. Also Verbrennung, Verbrühung sind leider ein Thema, weil die Kinder das eben einfach lernen müssen. Ne? Wo man sich wehtun kann und wo man besser wegbleibt.
Genau darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Was sind denn so die meisten Fälle, die Sie hier in Frankfurt höchst sehen? Womit kommen die Eltern oder Betreuer mit den Kindern hierher?
Ein Großteil unserer stationären Aufnahmen bezieht sich auf Kopfverletzungen und dann natürlich die Extremitätenverletzungen, also Arme, Beine, sehr häufig Handgelenk, Finger eingeklemmt, ganz, ganz oft. Also die Finger- und Handverletzungen sind ein großer Prozentsatz, die sich natürlich im stationären Bereich nicht so wiederfinden, eher seltener, aber auch manchmal.
Dann nehmen wir doch direkt mal das Beispiel mit der Kopfverletzung. Sagen wir, ich passe auf meinen Neffen auf, der ist 5 Jahre alt, der fällt hin und verletzt sich den Kopf. Wann merke ich, ach, das ist vielleicht eine Schramme, da reicht ein Pflaster? Oder wann komme ich auch hierher und sage, boah, ich habe echt ein bisschen Schiss, dass da mehr dahinter steckt?
Also ganz unmittelbar merkt man ja sofort, ist der sofort wie ansprechbar, ist der die ganze Zeit er selber, weiß er, wer er ist, was los ist, wer man als Aufsichtsperson ist, weiß er, was für ein Tag ist, ja, oder ist
das
er
kurz...
Das
heißt, diese Sachen kann ich auch direkt fragen, also ich mache vielleicht einen Test so von wegen, sag mal, was haben wir für einen Tag heute, ja. Von wegen vielleicht auch irgendwie, was ist dein Lieblingstier, ich weiß nicht, ob Kinder mit den Tagen so
ja, ein oder Stück drauf warst du gestern haben. Im Kindergarten oder solche Sachen, wenn jetzt also Montag war und der wird sagen, er war gestern im Kindergarten, dann stimmt was nicht.
Okay, ja, ja, aber gut, solche, wirklich gut, ja.
Solche Sachen... oder wie heißt deine Mama oder sowas, ja. Also gut, manchmal wissen die auch die Vornamen von den Eltern nicht, das gibt's auch, ja. Aber solche, oder die Geschwister. Also aber jedenfalls, wenn da jemand einer, der dann eben auf dem Boden liegt und sagt, nichts mehr, dann sollte man eigentlich auf jeden Fall vorsehen, einen Arzt aufzusuchen oder ins Krankenhaus zu fahren. Die Blutung selber ist nicht so fürchterlich, die sieht immer schrecklich aus, aber das ist meistens gar nicht so wild. Das nächste Symptom wäre dann, wenn das so, sagen wir mal, 1 Stunde, 2, auch manchmal länger, nach einem längeren Zeitraum zum Beispiel Erbrechen auftritt. Das ist immer ein Alarmzeichen. Es kann ein Zeichen sein, dass im Kopf der Hirndruck ansteigt und dann kommt dieser Brechreiz sehr früh. Das hat also mit dem Magen nichts zu tun, aber es hat halt mit der Hirnfunktion zu tun. Ja, und da sollte man dann auf jeden Fall auch, eigentlich kann man gleich ins Krankenhaus fahren, ne? Also wenn das kommt. Sonst, wenn man jetzt als Aufsichtsperson den Neffen, wenn man das Beispiel nochmal nehmen, sagt, nö, erstmal war er ganz okay, man muss es aber dann den Eltern erzählen, pass mal auf, der
ganz
ist hingefallen,
wichtiger Punkt, oder?
Ja, und jetzt war es erstmal okay, aber beobachte den mal. So ganz gefällt er mir nicht, ja. Also pass auf, ob der erbricht, dann müsstest du mal ins Krankenhaus fahren. Ne? Mhm. Also das sollte man im Kopf behalten, ja. Eben bei solchen Übergaben von Kindern, auf die man jetzt aufgepasst hat, auf jeden Fall sagen. Deswegen ist auch wichtig, wenn die Kinder zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule fallen, gerade die kleinen Kinder, die es halt nicht so erzählen, da sollten die Erzieher das dann auch den Eltern mitteilen, dass da so ein Sturz war. Meistens ist gar nichts, aber kann halt sein. Ne?
Ja, lieber auf Nummer sicher gehen, gell?
Ja, ja, auf jeden Fall, weil das Kindergehirn ist schnell dabei anzuschwellen im Kopf, ja. Und der Kopf ist halt ein vorgegebener Raum, da entsteht darin Druck und dann geht es ganz schnell bergab. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Die andere Gefahr ist die Blutung nach innen, in den Kopf rein, also ins Gehirn rein oder zwischen Gehirn und Schädelkapsel. Und das sieht man natürlich von außen auch nicht. Und diese Kinder können eventuell sehr schnell sehr krank werden, wo man auch sofort was machen muss. Deswegen sind wir da extrem vorsichtig. Also wenn irgend so ein Alarmzeichen in der Vorgeschichte in der Notaufnahme berichtet wird, wird das Kind zur Vorsicht eher mal aufgenommen und zur Überwachung dann ins Bett gelegt und wird dann halt wirklich alle Stunde mit Blutdruckmessung, Puls, Sauerstoffsättigung und so Wachheitszustand, Reaktionsweise von uns dann hier überwacht.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, wenn das Kind dann hier ist, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Das Kind fällt auf den Kopf und das ist natürlich für mich als Betreuerin, bleiben wir bei dem Neffenbeispiel, ist ja eigentlich ganz gut, natürlich auch eine Situation, mit der ich dann erstmal umgehe, wo ich denke, oh Gott, was hat das Kind, geht es ihm schlecht? Da bin ich ja auch beunruhigt. Das überträgt sich ja auch aufs Kind, was ja vielleicht im ersten Moment denkt, ja, okay, ich bin jetzt vom Baum gefallen, so schlimm war es gar nicht und macht sich dann nicht mehr so viel Gedanken, ich aber schon. Das merkt doch ein Kind dann, ne?
Ja, also man sollte sich dann schon sozusagen im Griff haben, dass man sagt, ja, wir gucken jetzt mal, aber man sollte schon erstmal dem Kind suggerieren, dass es erstmal nicht so schlimm ist, aber wir passen schon auf, ja. Also ich würde dann das Kind halt nicht als nächstes wieder mit dem Kumpel in den nächsten Wald losziehen lassen und auf der Wiese sitzen bleiben und picknicken, sondern ich würde den dann so ein bisschen um mich rum behalten wollen, ja, dass man ihn einfach selber im Blick behält, ohne ihn jetzt verrückt zu machen, ja. Aber man muss eben wissen, dass solche Symptome mit Verzögerungen kommen können. Ja? Selbst wenn man jetzt, sag mal, in der Notaufnahme gleich irgendwelche wilden Bilder machen würde, beweist mir das leider nicht, dass nicht in 5 Stunden doch was ist. Ja?
Und bei einem offensichtlichen Fall, wenn jetzt der Arm gebrochen ist, dann merkt das Kind ja auch schnell, da stimmt was nicht. Da ist das Kind beunruhigt, da sind die Eltern vielleicht beunruhigt, da ist die Patentante beunruhigt, Kindergärtner oder Kindergärtnerin. Welchen Tipp haben Sie vielleicht für Eltern oder Betreuer, dass man da versucht, ruhig zu bleiben? Weil das Kind ja, wenn es schon Schmerzen hat oder auch merkt, der Arm, ne, funktioniert jetzt nicht mehr so, dass man nicht nur das Kind beruhigt, sondern auch die Eltern irgendwie.
Ja, also wichtig ist immer, dass man als Eltern oder betreuende Person für so einen Fall ein bisschen einen Plan im Kopf hat. Insofern ist es schön, wenn wir darüber reden können. Also man sollte ruhig großzügig sein, mal mit einem Schmerzmittel, ja, also ruhig mal Ibuprofensaft oder es hilft sehr schnell, oder Paracetamol kann man auch mal nehmen, aber Ibuprofen wirkt schneller. Und das kann man dann, sollte man bei der Hand haben oder wissen, wo es steht, und das ruhig dann mal geben und sagen, so, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Und dann, wenn man offensichtlich sieht, der Arm muss irgendwie kaputt sein, ja, dann setzt man sich halt ins Auto, oder wenn man jetzt meint, einen Rettungswagen braucht man meistens nicht bei diesen Sachen, aber wenn es eine sehr, sehr übel aussehende Fraktur ist, ist es schon hilfreich, wenn da ein Transportfahrzeug kommt, was auch gut gefedert ist, ja, und man das nicht noch irgendwo im Kindersitz anschnallen muss oder so. Das ist dann schon hilfreich. Aber zu Hause selbst mal ein Schmerzmittel geben, schadet eigentlich nichts. Auch einen Saft nehmen, wenn man jetzt sagt, oh, vielleicht braucht er Narkose, ist okay, gilt nicht als Mahlzeit, ja, sondern das würde ja auch hier vor einer Narkose auch gegeben werden direkt. Also das, da verbaut man sich sozusagen nichts. Man sollte nicht zum Trost mal eben Schokolade oder ein Gummibärchen geben, weil falls was gemacht werden müsste, ist das wieder blöd.
Ach, das ist aber ein guter Punkt, weil das wäre jetzt wahrscheinlich als Patentante für mich, wo ich nicht weiß, wie reagiert vielleicht das Kind auch auf irgendwie ein Schmerzmittel, tatsächlich das Naheliegendste gewesen, zu trösten. Und das macht man ja gerne mit einem Stoffteddy, aber auch mit Süßigkeiten.
Ein Stoffteddy hätte ich jetzt gar nichts dagegen, das wäre absolut in Ordnung. Was man auch machen kann, ist kühlen. Wenn die Kinder schon mal Fernsehen geguckt haben und die großen Fußball-Cracks kriegen, dann Eisspray. Ja. Und guck mal, sowas habe ich auch. Und dann macht man das. Also solche Sachen, wo man so vermittelt, man wüsste, was jetzt passiert, auch wenn man vielleicht nicht ganz so sicher ist, wie man tut.
Und was Sie auch angesprochen hatten mit dem Schmerzmittel, was man quasi alles parat haben sollte als Betreuerin, als betreuende Person, als Eltern, wenn ich einen Ausflug mache, vielleicht auch mit dem Fahrrad jetzt. Was würden Sie denn empfehlen? Ich nehme Schmerzmittel schon mal mit, für das Kind aber auf jeden Fall da nochmal anders oder?
Ja, also was kinderspezifisch ist, also man darf ja zum Beispiel einem Kleinkind nicht eine 400 Milligramm Ibuprofen-Tablette geben, wäre dann viel zu hoch dosiert, sondern dann sollte man den Kindersaft dann da dabei haben, wo dann draufsteht, wie viel er dann haben darf. Ja. Also das wird eben bei uns auch, wird jedes Medikament pro Kilogramm Körpergewicht berechnet. Und das machen sie natürlich, wenn sie beim Waldpicknick sind, nicht. Aber da steht eben auf der Packung, wie viel Milliliter, da ist da der Messlöffel drin, dann kann man das eigentlich schon korrekt machen.
Eigentlich auch eine schnelle Lösung und schnelle Hilfe.
Ja, und das schmeckt auch okay, so nach Erdbeeren, so, das nehmen die eigentlich ganz gut. Ja,
sehr gut. Ja? Jetzt sind wir quasi hier in Höchst angekommen. Ich bin mit meinem Neffen da, der hat ist auf den Kopf gefallen und der Arm, das schaut auch nicht wirklich gut aus. Wie gehen Sie hier quasi mit den Kindern um denen auch die Angst zu nehmen? Weil ich weiß noch, ich war mal als Kind im Krankenhaus, ich hatte tatsächlich zwei gebrochene Arme auf einmal leider im Sportunterricht und das hat mir schon ein bisschen war schon ein bisschen Sorge dabei. Ich weiß noch, dass ich mich am Ende gut gefühlt habe. Am Anfang weiß man ja auch gar nicht, was passiert. Muss ich operiert werden als Kind? Man kennt nur groß OP und weiß, dass das jetzt nicht das Schönste ist. Wie nehmen Sie denn den Kindern hier die Angst?
Wenn ich jetzt auf das Kind zugehe, begrüße ich das, stelle mich selber vor, damit ich auch als Person irgendwie in Erscheinung trete. Das ist für ein Kind sehr wichtig, dass man nicht nur die Funktion weiß, das ist die Ärztin oder so, sondern wie ich heiße, ja. Und bei sehr kleinen Kindern lenke ich oft erstmal auf ein anderes Thema ab, so, boah, hast du schöne Glitzerschuhe oder so. Oder wenn das im Kindergarten passiert ist, in welche Gruppe gehst du dann? Und da kann man sich schon mal über die Gruppe unterhalten, sodass dann eine Unterhaltung entsteht.
Smalltalk quasi mit den Kids.
Ja, ganz genau. Mhm. Ne? Da kann man in der Zwischenzeit schon sehr viel so einfach so abchecken. Ja? Wie bewegt sich das Kind? Hält es seinen Arm krampfhaft fest? Wie sieht die Hautfarbe aus? Ja, solche Dinge. Oder geht er überhaupt drauf ein? Ja. Gut, da ist dann häufig auch einfach nur Angst dabei. Was man vermeiden sollte, wenn man jetzt sieht, also der Arm ist einfach sehr dick und was sagen wir, der Winkel stimmt nicht, dass man da jetzt irgendwie groß drauf drückt oder so. Ne? Das steht dann immer zu den Büchern, man müsste das irgendwie abtasten, aber das ist meiner Ansicht nach Grausamkeit, braucht man nicht, das sieht
klingt
man auch
jetzt
so,
auf jeden Fall auch so, ja.
Und man sollte schon prüfen, ob die Hand warm ist, ob die Durchblutung stimmt und mal gucken, ob das Kind auf Berührung an den Fingern reagiert, weil so bei so einem 3-4-Jährigen so die neurologischen Zustand der Hand zu prüfen, ist nicht so ganz banal, ja. Aber man kann es, also wenn man, man kann dann schon so das mal berühren und guckt, ob der Finger dann weggezogen wird oder so. Und dann wird man auch, wenn es noch nicht erfolgt ist, eben in der Notaufnahme auf jeden Fall zeitnah ein Schmerzmittel geben. Das darf auch die Pflege machen, wenn die sagen, okay, ist eindeutig klar, ne, dass, also die dürfen jetzt keine Morphine oder sowas geben, aber die dürfen die normalen Schmerzmittel auch vorbereiten und auch geben. Ne? Das ist schon okay. Und dann würde man halt gucken, dass man möglichst zügig Röntgen zum Beispiel veranlasst. Wir haben hier zum Beispiel Regeln, wenn man sieht, auf dem Röntgenbild, der Arm ist eindeutig kaputt und steht irgendwie rechtwinklig ab. Oder es ist wirklich so eine eindeutige Situation, wo man eine OP machen sollte, dann macht man zum Beispiel kein zweites Bild. Sonst muss man eigentlich immer in zwei Ebenen röntgen, um die Fraktur richtig abbilden zu können. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, vergiss es, der geht in OP, dann kann ich im OP mir diese Informationen in Narkose dann noch holen, indem ich im OP dann noch
röntge. Damit man so schnell wie möglich einfach.
Ja, und das tut einfach auch weh, wenn sie jetzt den Arm zum Beispiel umlagern müssen, um die andere Ebene, wenn man es muss ja immer zwei Ebenen geröntgt werden, darzustellen, das tut dem Kind unendlich weh und das braucht man dann nicht. Ja, weil ich kann die meine OP-Indikation schon so stellen.
Gutes Thema auch, was Sie ansprechen, OP bzw. Operation bei Kindern. Ich hatte mal gelesen, dass es den Unterschied auch gibt, dass Kinder nicht immer operiert werden müssen, weil die halt einfach noch im Wachstum sind. Ich weiß noch, ich musste auch nicht operiert werden. Es war auch nur ein Grünholzbruch. Also ich bin mit 4 Wochen Gips bin ich da rausgekommen. Ja. Wann wird denn entschieden, wann wird ein Kind operiert, wann nicht? Und was ist da auch nochmal der Unterschied?
Wir brauchen Kinder sehr viel seltener operieren als Erwachsene, weil Kinder erst sehr viel schneller heilen. Also die Knochen heilen rasend schnell. Also wenn sie, es gibt ja zum Beispiel der erste große Stress im Leben ist die Geburt, also geboren werden. Dabei gibt es schon manchmal Knochenbrüche. Und da haben sie vielleicht einen Oberarmbruch, der ist nach einer Woche fest.
Boah.
Ja, beim Erwachsenen braucht es mal 6-8 Wochen.
Ja.
Ja, und sonst beim älteren Kind, je nach Alter halt 3 bis 4, 5 Wochen. Hm. Und das ist halt schon enorm. Und diese Unterschiede weiß man, deswegen kann man auch sagen, ja, dieses Neugeborene mit dem Armbruch, das braucht man sicher nicht operieren. Mhm. Ja. Dann gibt es Gründe, wenn zum Beispiel Begleitverletzungen da sind, also Blutgefäße, Nerven oder die Haut durchspießt ist, das wäre dann eher zum Beispiel ein Grund zu operieren, damit das einfach nicht mehr wackelt. Dann, das ist ähnlich wie beim Erwachsenen, aber andere Dinge muss man sehr genau Bescheid wissen. Also es gibt Korrekturmöglichkeiten, die der kindliche Knochen hat, den hat der aber nicht überall. Also wir müssen wissen, zum Beispiel am Handgelenk, die Speiche, die sehr häufig bricht, da können sie beim kleinen Kind einen Knick von 30 Grad oder was stehen lassen, das heilt von alleine. Jetzt hatte ich gerade vorgestern ein Kind, der ist aber schon 15. Der hatte 12 Grad Fehlstellung, den haben wir operiert. Mhm. Ja, weil der, ein Junge, der wächst vielleicht noch 2 Jahre, aber nicht mehr, der korrigiert nicht mehr viel.
Wenn ich dann weiß, mein Neffe wird operiert, ist 5 Jahre alt, also falls es halt notwendig ist, wie nehme ich denn oder auch einem 10-Jährigen die Angst vor so einer Operation? Also man weiß ja, Narkose habe ich tatsächlich auch als Erwachsener immer noch ein bisschen Bammel vor. Wie nehme ich einem Kind die Angst davor?
Viele Kinder haben Angst, sie wachen auf und es ist noch nicht fertig. Da kann ich dann sagen, doch, wir haben da Kontrollgeräte und wir können genau sehen, wie tief du schläfst. Das kann man messen, wie tief du schläfst. Ne? Davon lassen sich Kinder eigentlich gut von überzeugen, was ja auch, ist ja auch nicht gelogen.
Ja.
Da komme ich auf ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Man darf Kinder auch in so einer angespannten Situation möglichst nicht anschwindeln.
Das ist wahrscheinlich ein großes Thema, oder?
Ja, ja.
Also da zeigt man ja.
Ja, dann, das piekst mal, piekst gar nicht, tut nicht weh oder sowas. Das sollte man nicht tun, weil man damit sich das Zutrauen verspielt.
Ja.
Ja, weil dann glauben die einem gar nichts mehr.
Mhm.
Ja? Und ganz übel sind auch Leute, die dann, also Begleitpersonen, wenn man sagen, die dann sagen, wenn du dich jetzt hier nicht benimmst, kriegst du eine Spritze. Also sowas, das gibt es immer noch und da werde ich einfach sauer.
Ja,
sagen sie das nicht, wenn das Kind sonst das Aufsuchen des Krankenhauses als Strafe empfindet.
Ja.
Und das darf ja nicht sein. Ja, das soll ja eigentlich ein Ort sein, wo er oder sie Hilfe bekommt.
Was ja auch Folgen hat, weil dann habe ich negative Erfahrungen vielleicht mit dem Krankenhaus und werde das auch mein Leben lang mittragen, auch die Angst vor Spritzen wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Also da sollte man auch wirklich auf die Zukunft denken.
Mhm.
Dann haben wir so Dinge wie Pflasterspray, dass das Pflaster leichter abgeht und solche Dinge. Und wenn wir wissen, ein Verbandwechsel, zum Beispiel nach einer Verbrennung, die tun gemein weh.
Ja.
Und die machen wir in so einer tiefen Schmerzsedierungskombination mit intravenösen Medikamenten.
Ah, okay.
Also da wird nichts bei einem brüllenden, tobenden Kind gemacht.
Nee.
Ne? Das ist total wichtig, weil diese Verbrennungskinder, ne, es gibt ja diesen Spruch, verbranntes Kind scheut das Feuer, das stimmt leider nicht, die machen es wieder, aber die scheuen den Arzt. Und das ist ganz übel, weil die sehr, sehr häufig Narbenbehandlung und solche Dinge brauchen. Und wenn sie dann dieses Kind nicht anfassen dürfen, weil das schon kreischt, wenn es nur zur Tür reinkommt, das ist einfach auch fürs Kind schlimm, ja, aber die schaffen sich einen Stress hoch, das gibt's gar nicht, ja.
Verbrennung ist auch noch ein Thema und da können wir jetzt auch direkt nämlich einsteigen. Verbrennung bei Kindern, wir gehen jetzt mal von aus, wir stehen am Grill und da passiert was oder in der Küche, was sind so die meisten Verbrennungsunfälle, die bei Kindern passieren können?
Also ganz viel ist heißes Wasser, also Verbrühung, weil das ist im Haushalt dauernd da, ne? Man sitzt am Tisch und trinkt Tee oder man brüht sich mal eben Kaffee auf, hat das Baby auf dem Arm und das Baby haut auf die Tasse und das wird grob unterschätzt, wie gefährlich das ist. Also sie können mit einer Tasse Kaffee einen Säugling lebensgefährlich verbrühen.
Boah.
Und wenn ihnen der Kaffee über die Hand läuft, ist es ein bisschen rot und gar sonst nichts. Und dem Baby fällt einfach die Haut ab. Das ist ganz schlimm, ja. Also da haben wir Kinder auf Intensivstationen schon gebracht, die einfach so einen To-Go-Kaffee übergeleert bekommen
und haben am Bahnhof. Und den hat man ja tatsächlich ständig gefühlt dabei, gell?
Ja, und natürlich die Mütter, die sind alle übermüdet, weil die nachts nicht schlafen können. Ja, und dann trinken natürlich Kaffee, ja. Aber man muss sich darüber klar sein, dass eben die Babyhaut sehr, sehr empfindlich ist. Die ist dünn. Und das ist fürs Kind enorm gefährlich, ja.
Das heißt, da müssen wir eigentlich jetzt erstmal gar nicht drüber sprechen, wie wird das behandelt, sondern wie vermeide ich das? Ist doch eigentlich da das A und O, weil behandeln geht zwar, aber also ist ja, wie Sie schildern, da ist schon viel verloren tatsächlich am Anfang. Das heißt, Vermeidung, einfach nicht den Coffee to go in die Hand nehmen, sondern beim Autofahren, wenn das Kind hinten sitzt, vielleicht irgendwie so drapieren, dass es auch nicht verschüttet werden kann. Ja, ja. Das heißt, morgens trinke ich den Kaffee, wenn das Kind glücklicherweise noch schläft. Also ich mache nichts, einfach mit Säugling und Kaffee.
Ja, und Kinder, also wir haben sehr, sehr viel Unfälle, wo man hinterher immer sagt, oh, wie konnte ich so blöd sein? Mhm. Das macht man einmal und nie wieder, aber das eine Mal fürs Kind eigentlich schon eins zu viel. Ja. Also Kinder gehören, kleine Kinder, Krabbler, gehören nicht in die Küche.
Mhm.
Auch wenn es schwierig ist, es durchzusetzen, weil natürlich wollen die wissen, was Mama da macht. Und die wuseln einem um die Füße, man stolpert, leert irgendeinen Spaghetti-Topf über die, geht so schnell. Oder das Kind, was wir sehr häufig haben, Kind wird in der Kinderwippe auf die Arbeitsplatte gesetzt. Ja? Irgendwas fällt um, irgendwas spritzt.
Ja.
Oder das Kind langt doch nach dem Kochlöffel oder so. Sie wissen ja nicht, worum es geht.
Ja.
Und hinterher sind die Vorwürfe riesig. Ich versuche dann zwar schon, die Leute irgendwie zu trösten, aber die machen sich halt natürlich selber Vorwürfe. Mhm, oder
auf jeden Fall.
Und da ist auch emotional immer ordentlich Zündstoff dabei. Ja?
Also, wenn sich dann ein Kind in der Küche verbrüht oder beim Grillen, ist auch nicht von wegen mal kühlen, sondern direkt losfahren, oder?
Doch, kühlen ist gut. Also erstmal Kleidung runter und lauwarmes Wasser drüber laufen lassen. Okay. Also es hieß früher immer eiskalt, dann kamen die Kinder hier blaugefroren an. Das ist nicht hilfreich, sondern relativ kurzzeitig, 10, 15 Minuten, lauwarmes, also handwarmes Wasser drüber laufen lassen, um die überschüssige Hitze abzutransportieren, aber mehr auch nicht. Und dann einfach, entweder wenn man was Steriles da hat, einfach eine sterile Kompresse drauflegen oder wenn man das nicht hat, einfach ein frisch gewaschenes Küchenhandtuch, was nicht fusselt, nicht mit Frottee, aber was Glattes drauflegen, drüber wickeln.
Ja, so kenne ich es noch aus der Kindheit.
Ja, das ist auch okay.
Nee, das hat auch super geholfen,
und,
muss ich sagen.
Und dann aber solche Sachen wie irgendwelche Salben auftragen oder das lieber dem Fachmann überlassen. Mhm. Also wir haben immer noch Kinder, die mit Zahnpasta, Joghurt, Backhefe, Tomatenmark
bestrichen werden.
Ja. Und das tut erstens weh, also Tomatenmark brennt höllisch, ja. Mhm. Ist natürlich steril, also wenn ich irgendwo vielleicht in irgendeiner Gegend der Welt bin, wo es nichts Sauberes gibt, es ist vielleicht vorstellbar, dass das irgendwie mal geholfen hat, aber hier sollte man das eigentlich nicht tun. Ja.
Das heißt, ich muss schon ein bisschen selber abschätzen, wie schlimm die Verbrennung auch ist, ob ich damit in die Notaufnahme fahre oder sage, das können wir mit Hausmitteln kühlen, die natürlich nicht Tomatenmark heißen dann, sondern...
Es gibt ja Brandseiten, so Brandgele zum Beispiel, die sind durchsichtig, die schmieren das nicht zu, ja, das kann man schon mal machen, wenn das irgendwo ein kleiner Spritzer ist, ne?
Ja.
Aber wenn es an den Händen, an den Füßen, im Gesicht, oder im Genitalbereich, zum Beispiel irgendwo einen Teller vom Tisch gezogen und in die Windel gekippt. Ah, ja. Ja? Mhm. Auch wenn man meint, das sähe jetzt erstmal nicht so schlimm aus. Das sind so Speziallokalisationen, wo man auf jeden Fall einen Arzt drauf gucken lassen soll. Ja. Das kann auch mal der Kinderarzt sein, der wird es einschätzen, ob er es in die Klinik schickt. Wenn man jetzt nicht den direkten Weg in die Klinik wählen muss und es auch nicht so wild aussieht, dass man meint, das tun zu müssen. Ja.
Mhm. Anderes großes Thema, Verschlucken bei Kindern. Wie gehe ich denn da vor, wenn ich merke, das Kind hat was verschluckt? Also da muss man ja vor allem schnell sein. Da reicht ja nicht, ich schlafe eine Nacht drüber und guck mal, wie es am nächsten Tag die Brandwunde ausschaut, ob ich zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin fahre, sondern das geht da ja nicht. Was mache ich da?
Da kommt dann auch wieder drauf an, was es ist. Die meisten Dinge sind harmlos. Also so ein Centstück oder so, den wird man dann wieder in der Windel finden.
Ach, okay. Ja.
Es sei denn, das Kind, man merkt ihm so an, das ist stecken geblieben. Oder es macht komische Gurgelgeräusche, dass es im Rachen hängt oder in der Speiseröhre. Also wenn man da nicht sicher ist, kann man ruhig mal einen Schluck Wasser zu trinken geben, gucken, geht das runter oder nicht.
Ja.
Aber wir sehen da schon auch immer ganz vertrackte Verläufe. Also es gibt so ein paar Dinge, die total gefährlich sind. Da würde ich also auf jeden Fall zum Arzt gehen, sind Knopfbatterien. Wenn die irgendwo hängen bleiben, die geben Strom ab. Mhm. Und wenn das in der Speiseröhre ist, ist die Speiseröhre relativ schnell kaputt.
Ja.
Und das ist nicht schön.
Okay.
Ne? Also die sollten auf jeden Fall, also wenn die im Magen sind und schon oder sogar im Darm, dann kommen die auch unten wieder raus, da passiert nichts. Aber wenn die in der Speiseröhre hängen bleiben, muss man sie eigentlich rausholen.
Okay. Ne?
Und zwar auch zeitnah, weil das in 6 Stunden ist die Wand schon, also die Schleimhaut der Speiseröhre schon beeinträchtigt. Und dann, wenn sie da dann lebenslang eine Narbe in der Speiseröhre haben, ist kein Spaß.
Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Nee. Was sind noch klassische Verschlucker? Die Lego-Bausteine, die ganz kleinen, kennt man noch mit Hinweisen versehen, aber landen auch dann gerne mal.
Ja, also wenn die, wie gesagt, keine erkennbaren Schluckstörungen haben, kann man davon ausgehen, was durch die Speiseröhre geht, geht auch durch den Magenpförtner und geht auch unten wieder raus. Mhm. Also manchmal erstaunliche Dinge, ja. So Haarklemmerchen und solche Dinge, ne?
Das ist okay alles.
Ja, also wenn, wie gesagt, immer wenn.
Ja.
Ne? Wenn man nicht sicher ist, lieber in die Klinik gehen und das Kind mal zur Beobachtung da lassen, dann hat man die schöne Aufgabe, den Stuhlgang durchzusieben, um das dann zu finden, ob es dann rauskommt oder nicht. Aber eins wollte ich unbedingt noch erwähnen, ganz, ganz gefährlich, und hatten wir jetzt im Winter wirklich viele und mit schwierigen Geschichten, sind diese Magnetspielzeuge. Mhm. Also so Kügelchen. Einer geht, der macht nichts. Aber sobald sie zwei schlucken, dann können die sich, der eine geht schon durch den Magen und ist im Zwölffingerdarm und der andere ist vielleicht noch im Magen oder in der Darmschlinge drüber. Und dann klicken die sich zusammen und verursachen Löcher in der Darmwand, weil die so einen starken Druck ausüben, die sind unheimlich stark.
Ja.
Und da haben wir also interessante Geschichten erlebt, dass da wirklich die Kinder mehrfach wegen Bauchschmerzen kamen und nochmal sagt, jetzt machen wir mal ein Bild, das ist doch was komisch. Und dann hatte dieses eine Kind 15 solche Kugeln geschluckt.
Und was macht man dann?
Ja, wir haben erst versucht, das endoskopisch rauszuholen, ging natürlich nicht, weil da schon mehrere Darmschlingen wie so ein Knäuel zusammengeklickt waren. Aber hat dann eine 4-Stunden-OP, kam dann ein paar raus und eine, sag mal, 10 Tage stationär und eine große Bauch-OP. Ja. Ja, also insofern gehören also die Magnetspielzeuge eigentlich nicht in einen Haushalt, wo kleine Kinder sind.
Ja, sehr gut. Das würde ich sagen, schreiben wir uns auch direkt mal groß auf. Ja. Das kommt dann auch von der Weihnachtszettel-Wunschliste wieder runter.
Ja.
Auch wenn wir es vielleicht denken, das kann man einem Kind zutrauen. Da warten doch ganz schön viele Gefahren, an die man einfach nicht denkt, selbst wenn man aufmerksam ist. Ich glaube, das ist nämlich das große Problem wahrscheinlich, was ich jetzt so im Gespräch auch merke, dass wir Kinder zwar schon sehr oft schützen, aber dass wir manchmal diesen einen Gedanken zu wenig haben, weil wir einfach nicht mit rechnen.
Mhm.
Ja. Wenn wir nochmal zum Thema Verschlucken aber schauen, ein Kind verschluckt sich so, dass es hustet und keine Luft mehr kriegt, was ist da der erste Weg dann?
Dann sofort in die Klinik, ja. Also auch da gibt es auch Dinge, an die man nicht denkt, ne? Zum Beispiel kleine Kinder und Erdnüsse, ne? Die sind ganz schwierig, wenn die in die falsche Röhre kriegen sozusagen, die verschließen den Bronchus. dann bläht sich die Lunge an einer Stelle auf, an der anderen klappt sie zusammen. Und diese Erdnüsse bronchoskopisch zu bergen, ist auch technisch nicht so ohne. Mhm. Kinder werden nicht unbedingt irgendwie gleich blau oder so, okay, aber sie haben halt Husten oder sie kriegen eine Lungenentzündung und man merkt das, kapiert das gar nicht, woran mhm. auf das dann beruht. Gibt es aber typische Befunde im Röntgenbild, das muss man aber dann auch machen. Mhm. Ne? Also wenn man da nicht sicher ist und ein Kind hustet stark, auch beobachten und mhm. Notfalls auch entweder zum Kinderarzt oder sonst, wenn es natürlich akut ist, Kind schnappt nach Luft, dann also bleibt da nichts anderes übrig.
Nee,
als,
klar.
Man kann auch mal versuchen, das auszuklopfen erstmal. Ne? Aber da muss man auch wieder aufpassen, dass es nicht wieder runtergeht. Ja. Wenn das Kind dann eben nach Luft schnappt, zieht es gerade wieder rein.
Ja. Wir kennen ja Erste Hilfe bei Erwachsenen. Mhm. Wir müssten eigentlich viel öfter das wieder auffrischen. Mhm. Wie läuft das denn mit Erste Hilfe und Reanimation bei Kindern ab? Beziehungsweise was mache ich, wenn ich merke, ein Kind ist bewusstlos, läuft blau an und der Arzt ist informiert, der Notarzt, der ist auf dem Weg. Was kann ich denn da machen sonst?
Also Sie können natürlich auch dann, die Prinzipien sind dieselben wie beim Erwachsenen. Also man muss gucken, dass das Kind mit Sauerstoff versorgt wird. Also erstmal Atemweg frei machen. Das heißt erstmal gucken, ist da was hinten drin? Entweder Erbrochenes oder ein Spielzeug oder ein Nahrungsklumpen, also gibt da Kinder, so neulich einen, der aß furchtbar gerne Schweinebraten und der wusste, oh, wenn alle kommen, dann kriege ich nicht genug, dann ist er schon mal in die Küche und hat schon mal ein Stück abgesäbelt, dann kamen aber Muttern und, um die Ecke und er hat das dann in den Mund gestopft und das blieb da irgendwie hängen und das muss man einfach dann, das war ja erkennbar, was das Problem war, ne? Und dann muss man das einfach versuchen rauszufischen.
Wie mache ich das am besten?
Seiten auf die Seite, Seite legen, also damit es nicht hinten dann in die Luftröhre runterrutscht und einfach mit dem Finger rein.
Ja, okay.
Und das ist also Atemweg, freimachen ist das Erste. Dann ist beatmen, also Luft rein, ne? Und kann ja auch mal sein, dass das Kind einen epileptischen Anfall hat oder sowas, aber auch da ist es dann nicht schlimm, wenn man das jetzt beatmet, obwohl es dann vielleicht auch selber wieder anfinge, da machen sie nichts kaputt. Mhm. Ja. Und dann wäre als nächstes wäre halt wenn es keinen Puls hat, das muss man eben erstmal prüfen, wenn es einen Puls hat, okay. Kinderpulse können sehr schnell sein, sodass man und am Handgelenk so schwach nur, weil der Blutdruck ist nicht so hoch wie bei uns. Dann lieber am Hals tasten.
Okay, und wie soll der sein? Wie beim Erwachsenen auch? Oder?
Der ist natürlich viel schneller. Mhm. Also je kleiner, desto schneller. Mhm. Und so ein jugendlicher Sportler, der hat auch so um die 60 Ruhefrequenz. Mhm. Ja. Aber ein Kleinkind ist dann eben mal schnell bei 120 und so weiter. Ne? Und das ist aber okay. Ja, wenn eben keiner da ist, dann hat man ein Problem. Mhm. Das heißt auch da, wenn man eine Herzdruckmassage machen muss, muss man viel schneller pumpen.
Und wie vorsichtig, also man hat ja ist da ja oft viel zu zaghaft bei der Massage. Ja. Also man lernt ja, dass man da schon ordentlich draufdrücken muss, damit es was bringt. Wie ist es bei Kindern? Da ist ja ein bisschen zerbrechlicher noch.
Ja, also die Rippen halten mehr aus, die sind sehr elastisch, ja, also sie kommen da viel besser durch, das heißt, sie dürfen natürlich auch dann nicht das Herz zerquetschen, sozusagen. Mhm. Ja. Also beim Baby macht man das mit zwei Händen, also nimmt das Baby den Thorax so und drückt einfach mit dem Daumen. Ja.
Ah, und das heißt, ich habe die anderen vier Finger sind hinten am Rücken und vorne mit dem Daumen und wie oft dann?
Also dann schon zügig, ne? Mhm. Also 100er Frequenz sollten sie schon kriegen und das ist natürlich schon schnell. Man sollte es eigentlich, also wir haben ja extra einen Baby-Rettungswagen hier in Höchst stehen. Die kommen dazu, wenn irgendwo der normale Notarzt ihn ruft oder schon klar ist, schwierige Situation. Wenn man als Eltern ein Kind zu Hause hat, was zum Beispiel wegen einer Fehlbildung oder einer Grunderkrankung gefährdet ist und am Monitor zum Beispiel schläft, so ist es nur sinnvoll, wenn die Eltern dann auch so einen Reanimationskurs gemacht haben. Die gibt es. Ja. Mhm. Was man im Kopf haben sollte, es ist alles schneller. Ja. Mhm. Kinder sind auch unheimlich stabil. Die halten ganz lange durch. Mhm. Das wissen wir, da haben wir alle großen Respekt vor, wenn so ein schwer verletztes Kind von einem Unfall also in den Schockraum kommt. dass die noch ansprechbar sind, obwohl die ganz, ganz schlechte Befunde eigentlich hätten.
Krass.
Mit denen reden sie noch und plötzlich ist aus. Und wenn sie diesen Moment verpassen, ist ein Kind ganz, ganz schwer wiederzuholen.
Okay.
Das ist ganz enorm, was ein Kind kompensiert. Und wenn das dann dekompensiert, ist auch vorbei.
Okay. Das heißt, das kann man sich schon mal jetzt auch merken, Gefahren darf man nicht unterschätzen im Alltag, was Kinder angeht, auch wenn man an alles denkt. Und zweitens, dass man vielleicht noch mal schneller handelt.
Ja.
Und nicht nur vielleicht, sondern dass man schneller handelt.
Und eben, wie gesagt, dieses spezielle Wissen, wie so ein schwer verletztes Kind aussehen kann oder was da sich verstecken kann, dass daraus resultiert eigentlich der dringende Vorschlag, in ein spezialisiertes Zentrum zu fahren.
Mhm.
Ja. Weil die Ergebnisse in einem Kindertraumazentrum zum Beispiel deutlich anders ausfallen, als wenn sie in ein Feldwald-Wiesen-Krankenhaus fahren mit einem schwerst verletzten Kind.
Mhm.
Die leichten Verletzungen, die können erstmal so angeguckt werden und dann kann man eine zweite Meinung sich holen und so weiter, hat man ja Zeit.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Frau Dr. Welzin. Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, dass ich mir auch irgendwie Gedanken machen sollte, was das Kind verschlucken kann oder was ich alles dabei habe. Wie kriege ich den Spagat jetzt zwischen nicht zu viel glucken, wenn ich auf ein Kind aufpasse, und trotzdem vorsichtig sein?
Also ich würde mir einfach so ein paar rote Linien machen.
Mhm.
Ja? Also ein Schulkind kann zum Beispiel mit vernünftigen Erwachsenen ruhig grillen. Ja?
Mhm.
Grill-Schnellanzünder oder Spiritus oder sowas gibt es sowieso gar nicht.
Mhm.
Ja? Also wenn man grillen möchte, muss man sich genau überlegen, wenn da Kinder sind, wie alt sind die und wie nah dürfen die da dran. Ja?
Ja.
Das sind also Kleinkinder zum Beispiel, würde ich zum Grillfest gar nicht einladen.
Mhm.
Heißes Wasser und also gerade kleine und Kleinstkinder, wir waren nicht in die Küche und auch keine Kaffeekannen oder sowas auf den Couchtisch, wenn die Kinder da drum rummarschieren.
Mhm.
Dann, was auch noch wichtig ist, das haben wir noch gar nicht besprochen, Trampolin.
Mhm.
Das ist ein wunderbarer Unfalllieferant für uns.
Ja.
Ja, ganz schlimm, macht Riesenspaß, aber Trampolin auch nur alleine, kann nicht zwei Kinder und nur mit Aufsicht und mit Netz. Und selbst dann, also wirklich aufpassen, dass das nicht zu wild wird. Ja.
Mhm.
Fahrrad nur mit Helm.
Ja, auf jeden Fall auch Erwachsene, ne?
Ja, natürlich. Und auch diese Scooter für Kleinkinder, diese Roller, auch Tretroller werden auch rasend schnell, auch am besten mit Helm. Auch die Laufrädchen mit Helm.
Ja.
Und eben was Wasser angeht, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, kleine Kinder können in so einer Speisbütt mit Wasser ertrinken.
Ja.
Die beugen sich über den Rand, weil sie ihr Spiegelbild sehen wollen, kippen rein, machen Lunge voll Wasser, sie kriegen es nicht mit, Ende. Ja? Also das ist ganz, ganz gefährlich und geht unheimlich schnell. Und überhaupt Wasser und Kinder, also, ne, manchmal gibt es so schöne Spielplätze in Hochheim zum Beispiel hier, ne, die sind wunderschön am Main.
Ja.
Ne? Dann gehen die Eltern vielleicht weg, weil sie noch weiter joggen möchten und die Kinder spielen und irgendwann machen sie Piraten und da ist dann drüben die Schatzinsel und dann werden halt irgendwie die Feinde überfallen und bumm, liegt einer am Wasser.
Mhm. Und auch das geht viel, viel schneller wieder, als man denkt.
Ja, und das Kind ist einfach weg, die gehen einfach unter. Ja.
Ja.
Das also heißt eigentlich immer wieder Kinder, auch im Rhein, im Main. Ne? Sehr schön, dass die Ufer wieder ein bisschen schöner sind.
Ja.
Ja? Aber es ist gefährlich und die ist also nicht ohne Aufsicht. Kinder haben dolle Ideen, ja. Also da kommen sie nicht
da
drauf.
Da denkt man nicht dran,
also, mein Kollege kam morgens zur Arbeit und sagt, du glaubst nicht, was die gemacht haben. Da hatte so zwei kleine Jungs. Und wir hatten da in der Klinik sehr viel Verbrennung. Ne? Und er war Spezialist dafür. Sagt, du, die haben im Baumhaus gespielt, da war es kalt, da haben die oben Feuer gemacht und das mit Rasenmäherbenzin angezündet.
Ja, auf die Idee kommt man, deswegen lache ich, weil man auf
logisch,
die Idee nicht kommt, einfach als Erwachsener halt. Ne?
Das in sich zeigt, logisch, aber...
Eieiei. Und wie ging es?
Nichts passiert.
Gut.
Also, der Baum war ein bisschen verkohlt, aber sonst...
Also den Kindern
sind
mit dem Schrecken davor. Und hoffen, machen es...
Ich glaube, das machen noch nicht mal. Wieder da. Der, der Vater schon für gesorgt. Aber da kommt nochmal so ein Punkt auf, den wir als Ärzte wissen müssen. wenn Kinder Dinge machen, die, wo sie genau wissen, dass sie eigentlich verboten sind. Das gibt es ja nun mal. Ne?
Ja.
Ja, sind ja auch Menschen, so wie wir. Wir machen ja auch verbotene Dinge. Dann werden die nicht erzählen, was sie gemacht haben.
Das stimmt.
Und sie kommen nicht drauf, was da passiert sein könnte, was noch kaputt gegangen sein könnte.
Und dann komme ich auch nicht drauf, was das Kind haben könnte. Mhm. Ne?
Ja, ja, man unterschätzt das dann zum Beispiel. Ja.
Und was mache ich dann?
Oh, man muss schon so gucken, dass man vielleicht irgendeine Gesprächsebene kriegt, wo die doch mit der Sprache rausrücken.
Und Vertrauen vor allem.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Also da erinnere ich mich an zwei so Geschwister, also einer 4, einer 8. Der 4-Jährige war vom Baum gefallen, hatte eine Wirbelfraktur.
Mhm.
Und die sagten nichts, die waren wie die Austern, alle beide, ne? Was passiert sein sollte. Es war irgendwie im Garten. Naja, und dann habe ich die Eltern rausgeschickt und dann gesagt, so Jungs, ich verrate euch nicht, aber ich muss wissen, was da los war.
Ja.
Und der Große hat schon immer so signalisiert, halt die Klappe. Mhm. Und der Kleine hat dann gesagt, na, das Seil sei abgegangen.
Ah.
Sag ich, was denn für ein Seil? Ja, das Gummiseil. Dann kam raus, die hatten Bungee-Jumping geguckt. Im Fernsehen und wollten das ausprobieren und dann hat der Große den Kleinen mit so einem Fahrradspanngurt in den Apfelbaum gehängt und sagt, spring mal.
Nein.
Und er wusste schon, dass das irgendwie Mist war.
Oh, boah. Also ich muss aber beide in Schutz nehmen. Ich finde, also wenn ich das als Kind, glaube ich, im Fernsehen gesehen hätte, finde ich die Idee total simpel, das auch zu machen. Ich erinnere mich an Madita, die mit dem Regenschirm vom Dach gesprungen ist in der Kinderserie, weil sie gedacht hat, sie kann damit fliegen.
Also es hat mein Neffe auch probiert, mit dem Regenschirm von der Pappel zu springen und kam dann auf allen Vieren an, weil sich einen Fuß gebrochen hatte.
Dem geht es auch wieder gut, hoffe ich.
Ja.
Okay. In dem Sinne, liebe Grüße. Schau mal. Ich muss sagen, auch wenn das Thema jetzt natürlich ein sehr ernstes war, Frau Dr. Welzin, hat es mich gefreut, dass wir tatsächlich auch ein paar Geschichten hatten, die tatsächlich auch für ein bisschen Witz hier gesorgt haben. Das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig und hoffe auch, dass wir Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viel mit auf den Weg geben konnten. Wenn Sie unterwegs sind, ob Patenkind, ob Kindergartenkind, ob Sie Eltern sind, dass Sie ein bisschen aufpassen können, aber dass Sie jetzt gewappnet sind, was kommt und auch wissen, dass Sie hier in Höchst tatsächlich sehr gut aufgehoben sind bei Frau Dr. Welzin. Vielen Dank fürs Mitmachen heute.
Gerne, gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Gesund mit uns, der Podcast der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus.